Die WM ist jetzt schon ein paar Wochen her und das ist ja eigentlich die Zeit, in der man sich traditionell solche Fragen stellt. Flaggen, ja oder nein? Aber hier auf Sardinien sehe ich überall die sardische Flagge wehen und kaum die italienische. Ich liebe diese Flagge mit ihrer ganzen geheimnisvollen Symbolik. Vier Mauren mit Kopftüchern, dazu ein Georgskreuz, die Bandiera Sarda. Man sieht sie ja fast an jeder Häuserecke. Und deswegen habe ich mir in den letzten Wochen ein paar Gedanken dazu gemacht. Flagge, ja oder nein? Aber diese Frage ist eigentlich nicht besonders kompliziert, es sei denn, man ist Deutscher. Ja, denn es geht bei dieser Frage natürlich speziell um die deutsche Flagge. Es ist ja allgemein bekannt, dass nur die Deutschen oder besonders die Deutschen ein derart kompliziertes Verhältnis zur eigenen Flagge haben. In diesem Video zum Beispiel stellt sich Eva Schulz genau diese Frage.
Ich habe noch nie die deutsche Fahne geschwenkt. Ich bin noch nicht mal ernsthaft auf die Idee gekommen. Aber seit ein paar Tagen frage ich mich zum ersten Mal, ob ich es mir damit nicht zu leicht mache. Lange hatte ich überhaupt kein Verhältnis zu unserer Flagge, weil die Vergangenheit das für mich verbot.
Und zwar anlässlich der Fußball-WM, ob es irgendwie Nazi ist, die deutsche Flagge zu schwenken oder nur ein harmloser Ausdruck von Zugehörigkeit und Identität. Von patriotischer Seite gibt es zu diesem Video eine Menge Kritik, wie man sich vorstellen kann. Wie kann man nur ein derart gespaltenes Verhältnis zur deutschen Fahne haben? Wie kann man überhaupt Zweifel haben beim Schwenken von Schwarz-Rot-Gold? Warum stellt man sich überhaupt diese Frage? Die Frage nach der Berechtigung einer Fahne, ist das nicht schon Volksverrat genug? In meinem heutigen Video geht es darum, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Flaggen sprechen? Warum gibt es überhaupt Flaggen? Warum gibt es die deutsche Flagge? Was machen wir, wenn wir sie hochhalten? Wäre eine Welt ohne Flaggen, ohne Nationalfahnen, besser dran? Und wenn schon Flagge, dann welche? Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Eine Welt ohne Flaggen. Wäre sie überhaupt möglich? Also auch eine Welt ohne nationale Symbolik und auch ohne internationale Symbolik. Kein Union Jack, kein Star-Spangled Banner, kein Schwarz-Rot-Gold, keine Tricolor, keine Hakenkreuze, kein Hammer und Sichel, keine IS-Fahne. Aber das würde voraussetzen, dass Menschen rein individualistisch denken. Nicht mehr in Gruppen, in Staaten, in Ideologien, dass jeder Mensch ein eigensinniges Individuum ist und sich rein aus sich selbst einen Wert holt, seinen eigenen Wert, nicht aus der Zugehörigkeit zu anderen. Geht das? Selbst Anarchisten und Libertäre haben ja Flaggen, die Gerzen Flag zum Beispiel, wenn auch konsequenterweise sehr uneinheitlich und erfolglos benutzt, kann eigentlich auch die Freiheit siegend ihre Fahne heben, wie es in Schillers Wilhelm Tell heißt, und müsste es bei einem wohlverstandenen Individualismus, der Autonomie des Menschen, der Selbstgesetzgebung des Einzelnen, nicht so viele Flaggen geben, wie es Menschen gibt? Nun, sein Selbstbewusstsein entwickelt der Mensch nur innerhalb und mithilfe sozialer Beziehungen. Identität, die Fähigkeit zu denken, sogar alles haben wir innerhalb von Gruppen erworben. Individuum und Gesellschaft sind ineinander verwoben in einem Prozess und sie bedingen sich gegenseitig. Kann ein Mensch also zu einem Individuum werden, indem er sich von seiner gesellschaftlichen Bedingtheit lossagt? Nun, nach dem US-amerikanischen Sozialpsychologen George Herbert Mead ist Kommunikation der Faktor, der die Entwicklung des Menschen als soziales Wesen bedingt. Und dabei findet eben diese typische menschliche Kommunikation über signifikante Symbole statt. Der Sinn, die Bedeutung eines Symbols wird von allen Mitgliedern einer Gesellschaft mehr oder weniger gleich interpretiert. Eine Flagge also, ein solches Symbol, ermöglicht die Entwicklung zum Individuum als einem sozialen Wesen, weil wir Menschen uns über sie als bedeutungstragendes Symbol verständigen. Wenn jetzt jemand Schwarz-Rot-Gold schwenkt, können wir uns zu diesem Symbol positiv, neutral oder negativ verhalten? Es scheint also, dass es zumindest gar nicht ohne Symbole geht. Der Mensch als soziales Lebewesen ist auf Symbole angewiesen, um in dieser Welt zurechtzukommen. Nach Mieds Theorie, er nennt das den symbolischen Interaktionismus, handeln Menschen gegenüber Dingen auf der Welt, auf der Grundlage der Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen. Das heißt, wir leben nicht in einer Welt der Dinge, sondern wir leben in einer Welt von Bedeutungen, die wir diesen Dingen geben. Und diese Bedeutungen der Dinge entstehen aber erst durch soziale Interaktion, also im Austausch mit anderen Menschen. Dabei werden die Bedeutungen durch einen Prozess der Interpretation verändert, den die Person dann jeweils in ihrer Auseinandersetzung mit den Dingen, die ihr begegnen, benutzt. Das heißt natürlich, die Bedeutung einer Flagge ist keinesfalls festgeschrieben. Sie kann sich verändern, je nachdem, wie die Menschen untereinander agieren und wie sie die Bedeutung verwenden, wie sie die Flagge verwenden. Das wird für uns hier hinterher noch sehr wichtig werden. Nach Mead kann man nun zudem in der Entwicklung eines Menschen 3 Stufen ausmachen, 3 Stufen der Rollenübernahme. Die dritte und komplexeste Stufe ist die der universellen Kooperation und Verständigung. Der Mensch nimmt dort die universelle menschliche Gesellschaft zum Bezugspunkt seiner Identität, sozusagen eine Weltgesellschaft. Das Handeln soll dabei nach einem Universalisierungsprinzip ablaufen. Das heißt, es werden allgemeingültige Werte verlangt, die nicht nur auf eine Gruppe oder Nation bezogen sind. Auf seiner höchsten Stufe identifiziert sich der Mensch nicht mehr bloß mit partikularen Gruppen. Und wenn der Mensch dann auf Symbole also angewiesen ist, dann müssen auch auf dieser höchsten Stufe seiner Entwicklung gemeinsame Symbole geschaffen werden, die diese allgemeingültigen Werte, also zum Beispiel Humanität, ausdrücken, damit ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Gesellschaften überhaupt entsteht. Das muss jetzt nicht unbedingt auf einer alltäglichen Ebene geschehen. Die normale Identifikationsfähigkeit eines Menschen wird die kleine Gruppe oder die etwas größere Gruppe kaum je überschreiten. Wir sind einfach evolutionär so hardwired, dass wir uns mit einer Größe von 200 Leuten etwa gerade noch identifizieren können. Darüber hinaus wird es aber zur bloßen Behauptung. Also wer sagt, ich liebe Deutschland oder das deutsche Volk, der bezieht sich auf eine viel zu große und komplexe und widersprüchliche Gruppe, dass seine Liebe wirklich die sein könnte, die er auch zum Beispiel in dem Satz meint, ich liebe die Familie oder mein Dorf. Wer solche Großgruppen liebt oder auch hasst, der pickt sich eben mehr oder weniger willkürliche Eigenschaften und Merkmale heraus, die er für charakteristisch hält. Und er liebt diese oder hasst diese. Oder auch derjenige, der eine deutsche Fahne schwenkt, der schwenkt sie nicht symbolisch für das ganze Deutschland oder das ganze deutsche Volk, sondern eben für einen Satz von Merkmalen, die er gerne hochgehalten wissen will. Also zum Beispiel deutsche Werte. Das sind dann so traditionellerweise Sauberkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Ordnung und so weiter. Oder für Demokratie und republikanischen Geist. Bei jeder Flagge ist das relativ kompliziert, welche Bedeutung nun genau mit ihr propagiert werden soll. Bei der deutschen aber allerdings sehr kompliziert. Und hier folgt jetzt nun ein kleiner Überblick über die Entstehung und die Bedeutung der deutschen Flagge, also Schwarz und Gold, wie ich sie aus Wikipedia geklaut habe. Traditionell führt man die Farben Schwarz und Gold auf die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 zurück. Die Urburschenschaft von 1815 machte sie zu einem Symbol für deutsche Einheit. Auf dem Hambacher Fest demonstrierten die Teilnehmer für nationale und demokratische Ziele und führten dort erstmals die schwarz-rot-goldene Fahne mit sich als Symbol für das Streben nach Freiheit, Bürgerrechten und deutscher Einheit. Die Inschrift im mittleren roten Teil auf dieser Flagge damals, Deutschlands Wiedergeburt, machte das Ziel der Beteiligten deutlich, die Einrichtung eines deutschen Nationalstaates. Und dann folgte eine Zeit der reaktionären Unterdrückung, in der die Farben Schwarz-Rot-Gold eben als das Symbol für die Demokratie blieben. Die Revolutionäre von 48-49, die eine Republik haben wollten, keine Monarchie, wählten auch für sich eine senkrecht gestreifte schwarz-rot-goldene Tricolore, in Anlehnung an die französische Flagge. Bei der ersten Nationalversammlung 1848 sind dann die Menschen, 7000 Teilnehmer, durch schwarz-rot-gold geschmückte Straßen in Frankfurt gezogen. Auch die Paulskirche war in diesen Farben geschmückt. Parlamentarismus, das Streben nach Verfassung wurde dadurch symbolisiert. Und auch später blieben die Farben das Symbol der republikanisch-revolutionären und der antimonarchisch ausgerichteten Bewegung, für viele die wahre Flagge Deutschlands. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde die Flagge des Kaiserreichs, schwarz-weiß-rot, die für das in der Novemberrevolution zusammengebrochene monarchische und militaristische und autoritäre Reich, also das System damals stand, in der Weimarer Republik wieder durch eine Flagge in den Farben Schwarz-Rot-Gold ersetzt. Und die Monarchisten, Die Gegenrevolutionäre betrachteten daraufhin den Wechsel der Nationalfarben als Sinnbild eben für die politischen Umwälzungen, die sie als illegitim empfanden, und verbanden die neuen Farben mit den Demütigungen des Kriegsausgangs Versailler Vertrag. Rechtsradikale Nationalsozialisten verspotteten die gültige Fahne der Weimarer Republik als schwarz-rot-mostrig. Schwarz-rot-gold wurde in der Weimarer Republik eben zum wichtigsten Identifikationssymbol einerseits der gemäßigten Kräfte, die die demokratische Verfassung unterstützten, während sich die alten kaiserlichen Farben vom monarchistischen Symbol dann später eben zum allgemeinen Erkennungszeichen von antirepublikanischen Bestrebungen der Rechten dann eben entwickelten. 1933 natürlich, die Nationalsozialisten entfernten die Farben Schwarz-Rot-Gold aus den nationalen Symbolen und führten die kaiserlichen Nationalfarben Schwarz-Weiß-Rot wieder ein, bis sie dann 1935 durch die Hakenkreuzflagge ersetzt wurde. Naja, und dann kam noch 1949, aber das dürfte bekannt sein. Und schon aus diesem kleinen Abriss dürfte jetzt eigentlich ersichtlich sein, für welche Werte Schwarz-Rot-Gold ursprünglich stand, dass es innerhalb von ein paar Jahren gelingen sollte, eine 200-jährige Symbolgeschichte zu verdrängen und Schwarz-Rot-Gold als Ausdruck von nationalsozialistischem oder nationalistischem antidemokratischem Denken dastehen zu lassen.
Auf rechten Kundgebungen hingegen ist sie ein Zeichen für Aus- und Abgrenzung. Die, die sie schwenken, wollen anderen damit zeigen, dass sie nicht dazugehören. Die politische Rechte hat aus einem Symbol der Zusammengehörigkeit eins des Ausschlusses gemacht. Und plötzlich werden wir wieder vorsichtig, weil man für eine lockere Haltung allzu schnell in eine extreme politische Ecke gerückt werden könnte. Aber wollen wir diese unsere Flagge jetzt wirklich den Rechten überlassen? Oder sollten wir die Fahne nicht gerade jetzt schwenken, wo sie für die bunte, starke Gemeinschaft steht, die sich eben auch in unserer Nationalmannschaft abbildet?
Wer hätte das gedacht? Naja, dass eine Flagge mit solch freiheitlich-demokratischer Symbolik gehasst werden kann, angezweifelt werden kann, in den Schmutz gezogen werden kann von denen, die sich eben auch die Zukunftsgewandtheit auf die eigenen Fahnen schreiben. Und nicht nur, weil sie bei Pegida und ähnlichen Veranstaltungen geschwenkt wird, sondern auch, weil man sie bei der Fußball-WM sieht, an Autospiegeln und auf Kaffeetassen. Müsste nicht jeder Demokrat diese Flagge bei sich im Wohnzimmer haben, über dem Sofa hängen? Aber das ist nicht der Fall. Die Skepsis ist groß. Als wäre jeder, der die deutsche Fahne schwenkt, kurz davor in Polen einzumarschieren. Aber warum ist das so? Ich möchte dazu auf die These von Ernst Cassirer zurückgreifen, an die auch George Herbert Mead angeschlossen hat. Der Mensch ist nicht nur ein organisches Wesen mit einem Körper, sondern jemand, der immer nach Sinn und Bedeutung fragt. Der Mensch bestimmt sich durch die aktive Bildung der symbolischen Formen in der Welt, die jeweils mit einem ihnen eigenen Sinn verbunden sind. Das heißt, der Mensch wird als Sinnträger selbst zum Symbol, ist also ein Animal Symbolicum. Bei Cassirer heißt es, die einfachste und prägnanteste Definition, die eine philosophisch gerichtete Anthropologie für den Menschen zu geben möchte, wäre daher vielleicht die Bestimmung, dass er der Form fähig ist. Seine charakteristische Stellung zur Welt, wie seine Stellung zu den Gegenständen, ist hierin beschlossen. Und von großer Wichtigkeit, um die Bedeutung von Flaggen zu verstehen, ist nun der Begriff des Mythos bei Cassirer. Der Mythos ist für ihn das Ursprungsphänomen aller menschlichen Kultur. In ihm wird das erste Mal das Flüchtige unseres Erlebens, unsere Eindrücke festgehalten. Aus dem bloßen, schnellen Gefühl wird ein Werk. Und damit entsteht eine Eigenwelt, zu der sich der Mensch ab jetzt verhalten kann und die der unmittelbar erlebten Welt gegenübertritt. Wir erleben die eine Welt, diese Welt, aber die andere Welt, die Eigenwelt, ist die der Bedeutung und des Mythos. Diese Eigenwelt erscheint nun im Symbol. Und hier haben wir dann eine Unterscheidungsmöglichkeit auch zwischen dem eigenen Ich und dem kollektiven Wir. Denn der Mythos bestimmt einen Maßstab, zu dem wir uns verhalten können und an dem das Verhalten des Einzelnen gemessen werden kann. Das einzelne Individuum findet sich in einer großen Erzählung wieder. Ich werde im Mythos aufgehoben, in das kollektive Wir, weil auch die anderen an ihm teilhaben. Die mythische Weltwahrnehmung ist dabei vor allem durch Affekte, durch Emotionen gefärbt. Cassirer sieht zwischen Sprache und Mythos jetzt einen wesentlichen Zusammenhang. Im mythischen Identitätsdenken fallen Wort und Wirkung zusammen, denn der Mensch überträgt die soziale Wirksamkeit des Wortes auf die natürliche Umwelt. Das heißt, das Wort wird zu einer magischen Formel, die auf die Natur einwirken soll. Und so ist es auch mit der Flagge. Die Flagge als Symbol, als Sprache, soll wie ein Zauber auf die Wirklichkeit einwirken. Man will seine Emotionen der Natur aufdrücken. Daraus entsteht dann Kultur. Kultur, wie sie zum Beispiel der US-amerikanische Ethnologe Clifford Geertz bestimmt, ist das Gewebe, welches sich ständig in der Herstellung und Wandlung befindet und jederzeit umdeutbar ist. Kultur unterliegt also ständig neuen Interpretationen und Bedeutungen, ist niemals objektiv fest und zeigt sich im alltäglichen Tun des Menschen. Geertz spricht auch von einem Code, dessen symbolischer Gehalt erst entschlüsselt werden muss. Und unsere Emotionen verfestigen sich in solchen Symbolen, zum Beispiel in Flaggen. Und diese Flaggen müssen wiederum in ihrer Bedeutung erst entschlüsselt werden, damit wir uns als Einzelwesen in die Gesellschaft einfinden können, damit wir teilnehmen können. Nun, wozu mich der kleine Ausflug jetzt in die Ethnologie und die Sozialphilosophie verleitet, ist die Einsicht, der Mensch ist ein symbolisches Wesen. Das heißt, er kann nicht ohne Flaggen und ähnliche identitätsstiftende Symbole. Wenn man sie ihm wegnimmt, wird er sich neue machen. Womöglich heimlich. Wenn man sie umdeutet, wird er sich neue erfinden oder wird für die alte Bedeutung kämpfen. Wenn nun jemand wie Eva Schulz fragt, ist das Schwenken der deutschen Flagge nationalistischer Chauvinismus, der auf rücksichtslosem und selbstbezogenem Ausschluss gebaut ist? Dann will sie den Deutschen oder denen, die die Fahne schwenken, im Grunde genommen nicht ihre Fahne wegnehmen, weil sie das eben nicht kann. Sie will auch nicht, dass es keine Fahnen gäbe, weil sie das eben auch nicht kann. Was sie will, ist, dass eine andere Fahne den Platz von Schwarz-Rot-Gold einnimmt. Eine, die nicht Nationalismus symbolisiert, sondern zum Beispiel Internationalismus. Nicht Deutschland als souveräner Staat, sondern die Europäische Union zum Beispiel. Denn auch diese Flagge wird ja geschwenkt und da wird Eva Schulz sicher nichts dagegen haben. Wer beim Fußball die deutsche Nationalflagge schwenkt, der ist natürlich für eine Konkurrenz der Nationalstaaten untereinander. Und wo das hinführt, das hat ja die Geschichte gezeigt. Ernsthafter Sport, hat schon George Orwell gesagt, hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, Missachtung aller Regeln und der sadistischen Freude daran, der Gewalt zuzusehen. Mit anderen Worten, also George Orwells Worten, es ist Krieg minus Schießerei. Eine WM ist also ein Ersatz für einen Weltkrieg. Aber wer bei einer WM die EU-Flagge oder die der Vereinten Nationen schwenken würde, der würde eben zeigen, dass er nicht mit diesem bösartigen Geist des Nationalismus infiziert ist. Denn die Flagge der EU ist unverdächtig. Die steht nicht für ewig gestrige Werte, sondern für ja, irgendwas Ungreifbares, international, Völkerverständigung und so. Als ich vor kurzem auf dem Hambacher Schloss war, da wehte neben der omnipräsenten deutschen Flagge auch stets die der EU. Wie eine Wächterin oder eine Dompteurin, die den aufkeimenden Nationalismus, der in der Flagge angelegt sein soll, zähmt. Und so weist auch am Fuße des Schlosses, der Maxburg, ein Schild darauf hin, wie das Erbe des Hambacher Festes von 1815 zu deuten ist. Mit einem Zitat von Frank-Walter Steinmeier nämlich.
Die Menschen auf dem Hambacher Fest demonstrierten ja für die nationale Einheit Deutschlands, aber sie waren keine Nationalisten, die sich gegen andere Nationen stellten. Im Gegenteil, sie forderten, das muss man sich für die damalige Zeit vorstellen, sie forderten ein konföderiertes, republikanisches Europa mit Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit 1832 und der Gleichberechtigung von Frauen.
Übersetzt heißt das Nationalismus schlecht, EU gut. Also bald auch Schwarz-Rot-Gold schlecht, 12 Sterne auf blauem Grund gut. Auf der Seite europa.eu lese ich über die EU-Flagge Folgendes. Die Flagge der Europäischen Union ist nicht nur ein Symbol für die EU, sie steht auch im weiteren Sinne für die Einheit und Identität Europas. Die Sterne stehen für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas. Einheit und Solidarität. Von Freiheit und Selbstbestimmung steht da übrigens nichts, aber gut, das muss ja jetzt nichts heißen. Die EU-Flagge wird also als positiv bewertet, positiver zumindest, bislang zumindest, wenn dann die EU totalitär wird oder zu einem großen Vielvölkerstaat, zu den Vereinigten Staaten von Europa, oder sie wird chauvinistisch gegen andere Kontinente vorgehen, gegen die Afrikanische Union zum Beispiel, dann kann auch natürlich die EU-Flagge umgedeutet werden und auch sie steht dann für das abgrundtief Böse, wie es jetzt Schwarz-Rot-Gold für einige tut. Oder für kollektivistisches Denken. Wie es zum Beispiel in diesem Zitat aus Schillers Wallenstein zum Ausdruck kommt, da heißt es, nur die Fahnen zählt der schnelle Blick des Feldherrn. Er bemerkt keinen einzelnen Haupt. Streng herrscht und blind der eiserne Befehl. Es kann der Mensch, dem Menschen hier nichts gelten. Er bemerkt keinen einzelnen Haupt. Machen wir uns nichts vor, die Traditionen der Flaggen stammen aus dem militärischen und aus dem herrschaftlichen Bereich. Der Stammesoberhäupter, der Fürsten, der Könige. Und diesen Nimbus haben sie bis heute nicht verloren. Wer die Flagge schwenkt, der mag ja teilhaben an der Kultur, weil er symbolische Bedeutung erkennt. Aber wer die Flagge benutzt und wer sie prägt, drückt den anderen den Stempel seiner Herrschaft auf. Die Flagge ist ein Ausdruck des Herrschaftsbereiches, der Macht eines Kaisers, einer Ideologie, einer Kultur. Die Flagge ist Ausdruck von Potenz und auch immer eine Form von Bedrohung. Hier gilt meine Herrschaft, mein Gesetz, mein Denken, meine Ideologie, meine Religion, sagt die Flagge. Und wenn du sie siehst, dann unterstehst du mir und meiner Gewalt. Unterwirf dich, sagt die Flagge. Und das ist auch der Grund, warum Frauen generell mit Flaggen auf einer oberflächlichen Ebene eher wenig anfangen können. Wie Eva Schulz sagt,
ich habe noch nie die deutsche Fahne geschwenkt. Ich bin noch nicht mal ernsthaft auf die Idee gekommen.
Die Flagge ist ein Phallus-Symbol. Männer schwenken ihren Phallus, um ihren Einflussbereich zu markieren und um ihr Gesetz zu verteidigen oder auszuweiten. Wenn ihr das nächste Mal auf einer Kundgebung seid und jemand irgendwo eine Flagge schwenkt, dann guckt mal, ob das ein Mann ist und denkt daran, Phallus-Symbol. Um das jetzt genauer zu erklären, möchte ich noch kurz auf die Theorie des französischen Analytikers Jacques Lacan zurückgreifen. Nach Lacan ist das Subjekt in erster Linie ein Sprachwesen. Das heißt, durch die symbolische Ordnung der Sprache wird es geprägt. Auch das Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert. Das Subjekt ist zudem ein begehrendes Subjekt. Aber das Objekt des Begehrens ist immer schon verloren. Es ist ein grundsätzlicher Mangel in uns, der das Begehren aufrechterhält. Unser Mangel beginnt schon mit der Geburt. Wir werden aus der Vollkommenheit unseres embryonalen Daseins herausgeworfen. Da war alles perfekt. Später werden wir von der Mutterbrust entfernt. Und seitdem sind wir unvollständig, weshalb wir stets danach begehren, vollständig zu werden und unseren Mangel durch Objekte aufzufüllen. Konsum. Egal was. Aber dieser Mangel ist letztlich nicht aufhebbar. In dem Moment, in dem das Subjekt dann zu sprechen beginnt, hat es Teil am großen Anderen, wie es Lacan nennt, der Sprache. Und damit betritt das Subjekt das Reich der symbolischen Ordnung. Der große Andere ist im Unterschied zum kleinen Anderen ein Konzept der Andersheit. Der große Andere ist das Andere des Subjekts, das Nicht-Ich, das dieses Subjekt aber immer strukturiert und ausrichtet. Du bist es nicht. Und deswegen bildet es dich, macht es dich aus. Der große Andere ist diese symbolische Ordnung der Sprache, die das Subjekt benutzt, um selber sprechen zu können und von der es sich auch seine Stimme leiht. Das Symbolische ist dabei der Bereich des Psychischen, der organisiert ist wie eine Sprache und der eine Ordnung von Signifikanten und Signifikaten bildet, also von dem, was etwas bedeutet und dem, was die Bedeutung ist. Die Instanz, die die Ordnung des Symbolischen garantiert, ist nun der große Andere, also wie Lacan es auch formuliert, der Name des Vaters. Das heißt, der große Andere ist auch die Sprache der Flaggen. Die Flagge ist ein Zeichen dessen, was das Subjekt begehrt, von dem es getrennt ist, was verloren ist, zum Beispiel die Heimat, die Religion, eine bestimmte Tugend und so weiter. Wer die Flagge schwenkt, der sehnt sich nach dem großen Anderen, dem Volk, dem Staat, der Nation, der Weltgemeinschaft. Die klassischste Form des großen Anderen ist natürlich Gott. Die Flagge ist also zugleich Phallus, Herrschaftssymbol, Drohgebärde, Potenzbehauptung, als auch Sehnsucht und Begehren nach dem, was man nicht ist. Im Phallus liegt übrigens zugleich eine Dichotomie, die wir auch in der Bedeutung der deutschen Flagge recht deutlich wiederfinden. Der Phallus ist eine Einheit von Erhabenem, nämlich der Zeugung, und des Niederen, nämlich dem Urinieren. Und so ist die deutsche Flagge, die deutsche Phallusflagge, auch zugleich erhaben. Rechtsstaatlich, republikanisch, parlamentarisch, als auch niedrig. Chauvinistisch, rückwärtsgewandt, selbstsüchtig. Auch bei George Herbert Mead, den wir ja schon kennengelernt haben, erlangt der einzelne Mensch erst in der organisierten Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in einer Gruppe, eine einheitliche Identität, in der dieser generalisierte Andere, wie er das nennt, eine große Rolle spielt. Der generalisierte Andere, Gott, Kaiser, Vaterland, Volk, übt einen prägenden Einfluss auf den Einzelnen aus. Die Merkmale dieses generalisierten Anderen sind jetzt emotionale Besetzung. Wir fühlen uns etwa zum Kaiser hingezogen. Wir verehren ihn, ahmen ihm nach. Dann permanente Interaktion. Es beherrscht unseren Alltag. Wir entkommen ihm nicht. Die Symbole sind überall. Und zuletzt das Machtgefälle. Der generalisierte Andere ist immer höher in der Hierarchie. Das Volk wird immer als mächtiger empfunden als das einzelne Individuum, das einzelne kleine Ich. Und dieses große Andere garantiert nun, dass eine Flagge zum Beispiel Bedeutung hat. Das Symbolische ist in diesem Sinne gleichzusetzen mit der Ordnung der Sprache, des Diskurses, der staatlichen Herrschaft, auch der Ökonomie nach Lacan und dem Gesetz des Vaters, wie er das nennt. Und die bilden eben eine symbolische Herrschaftsordnung, die das Subjekt unterwirft. Subjektum heißt ja auch dementsprechend Unterworfenes. In der individuellen Entwicklung nimmt diese Rolle der Vater ein. Sein Gesetz gilt. Der Staat ist nun dieser Vater auf der gesellschaftlichen Ebene, Vaterstaat. Und ebenso wie das Kind sich zum Vater verhält und umgekehrt, verhält sich das Individuum zum Staat und umgekehrt. Das Individuum hat Angst. Der Vater verbietet. Und schließlich, im Ödipus-Konflikt, droht der Vater mit der Kastration, wenn das Begehren des Kindes nicht aus der privaten Zone herausfindet. Und der Staat etwa droht symbolisch mit der Kastration, wenn sein Phallus, also die Flagge, bedroht wird und das Begehren der Untertanen auf sich selbst gerichtet wird, auf Selbstständigkeit, auf Unabhängigkeit gerichtet wird oder auf einen anderen Herrscher. Und daher ist jede Flagge zugleich auch Androhung der Kastration derer, die eine andere Flagge schwenken, beziehungsweise keine. Penisneid ist übrigens auch beim Phallus-Symbol am Werk. Bei dem Streit um die Bedeutung der deutschen Flagge geht es auch darum, wer den größeren hat. Also, wessen Flagge die größere Bedeutung oder auch den größeren Einflussbereich hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich mit Eva Schulz eine Frau an der Bedeutung dieser Flagge, tja, kann man jetzt reibt sagen, also daran zweifelt. Sie fragt sich, wer den größeren Phallus hat, Deutschland oder die Europäische Union. Aber wie jedes Subjekt hat auch bei Lacan der große Andere einen Mangel. Ist unvollständig. Der Sinn erweckt den Anschein, als gehörten Signifikanten und Signifikat zusammen. Es bleibt aber ein Rest, der sich dem Sinn entzieht, sagt Lacan. Diese fehlende vollständige Zuordnung ermöglicht nun das Gleiten der Signifikate unter den Signifikanten, was zu der Feststellung führt, dass der Sinn nie erschöpft, nie vollkommen ist. Darum ist eine Rede, eine Schrift nie für immer abgeschlossen. Darin zeigt sich ein grundsätzlicher Mangel. Soweit Jacques Lacan. Die Flagge ist also nie ganz ausdeutbar und das macht sie angreifbar. Ich fasse zusammen. Der Mensch ist auf Flaggen und ähnliche Symbole angewiesen, um ein soziales Wesen zu werden. Die Flagge ist dabei der Phallus, den er vor sich hinhält, um sein Gesetz, seine Werte, seinen Willen zu behaupten. Oder sich dem großen Anderen, das nicht er ist, das er aber begehrt, weil er einen unstillbaren Mangel empfindet, also sich dem großen Anderen Volk, Vaterland, Staat, Religion zu unterwerfen. Das Flaggenschwenken ist eine Unterwerfungsgeste. Wenn der Mensch nicht ganz und gar eigensinnig Einzelner und Individuum wird, dann wird der Flaggen stets als solche Unterwerfungsgeste benutzen. Es kommt Leuten wie Eva Schulz auch nicht darauf an, dass er sich niemandem mehr unterwirft, sondern wem er sich unterwirft, also welche Flagge er schwenkt. Es kommt ihnen darauf an, den fremden, feindlichen Phallus mit dem eigenen zu bekämpfen und zu ersetzen. Enden möchte ich mit einem wundervollen Zitat von Kurt Tucholsky.
Kurt Tucholsky.
Das er im Jahr 1930 unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel veröffentlichte. Und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, Wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, die die niedrigen Eigenschaften des Menschen zu guten umlügt, wenn die Leute zwar nicht klüger, aber müde geworden sind, wenn alle Kämpfe um den Faschismus ausgekämpft und wenn die letzten freiheitlichen Emigranten dahingeschieden sind, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen. Er wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen, es gibt einen Organismus, Mensch geheißen, und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres, der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe.
Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Teilt es, kommentiert irgendeinen Quatsch. Ach ja, Moment.
Wie geht's dir? Deckst du dich zur WM mit schwarz-rot-goldenen Fanartikeln ein oder kommt das für dich nicht in Frage? Schreib's mir in die Kommentare. Ich bin ehrlich gespannt auf die Diskussion.
Also macht das so und unterwerft euch der Herrschaft des Kaisers, indem ihr spendet. Links zu PayPal, Bitcoin, zu Patreon sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.